Also eigentlich habe ich Schweigen der Lämmer geguckt und dachte so, wie geil das mit dem Hannibal Lecter. Das will ich auch, nur ohne das mit dem Menschen essen. Kaum jemand war so zielorientiert und so geplant. Und jetzt bist du da und findest es kacke. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von, also Selbstständigkeit, wenn man so will. Es war eher so diese Verzweiflung, ich will nicht wieder irgendwo so einen Vertrag unterschreiben. Ich bin im ersten Jahr einfach auf jeden Kongress und jede Veranstaltung gelaufen. Also ich würde sagen, das Wichtigste ist, den eigenen Weg zu finden und sich nicht kirre machen zu lassen von anderen. Find heraus, was dir liegt und was dir nicht liegt und mach das, was dir liegt und nicht das, was dir nicht liegt.
Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes VGSD Story. Wieder mit einem interessanten Gast. Ihr kennt das ja schon, wir interviewen immer Selbstständige aus unserem Umfeld, aus unserem Verband. Wer sich so bei uns meldet, immer Menschen, die selbstständig sind, und wir schauen mal hinter die Kulisse der Selbstständigen und ja, wie der Werdegang war, wie der Mensch so ist, was es für Geheimnisse gibt natürlich auch, ja, so die hochnotpeinlichen Fragen. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr zum Schluss des Podcasts, wenn ihr den gehört habt, gegebenenfalls eine Bewertung für uns abgebt auf den entsprechenden Portalen. Der wird ja überall veröffentlicht und den Rest erzähle ich euch danach. Also, jetzt herzlich willkommen. Mein Gast heute ist Daniel Böhle. Daniel, herzlich willkommen erstmal.
Ja, danke schön, dass ich dabei sein darf. Und ich bin ganz gespannt auf die Geheimnisse, die du mir entlockst. Vielleicht erfahre ich ja selber noch was.
Das werden wir sehen. Ja, das stimmt. Lass uns mal einsteigen, immer so ein bisschen geografisch, auch wer du bist. Du bist Diplompsychologe, da leuchten wir mal hinter. Und du hast einen sehr, wie soll ich sagen, jetzt für mich aus meiner Sicht betrachtet, sehr unüblichen Beruf. Also erzähl mir erstmal, wo treffe ich dich denn jetzt an? Wir sind ja wieder online zusammengeschaltet.
Ja, ich bin auf meinem wunderbaren Landsitz im südlichsten Nordrhein-Westfalen. Also ich kann sagen, Oberbergische Kreis, und zwar im südlichsten Teil, kurz vorm Westerwald, knapp an der rheinland-pfälzischen Grenze. Der Ort heißt Morsbach und ist so klein, deswegen versuche ich es so zu umschreiben. Und da bin ich vor ein paar Jahren aufs Land gezogen, liebe es, auf meinem Berg zu sitzen und in die Natur zu schauen.
Also es hat mir alles nichts gesagt. Berg kann ich mir vorstellen, aber die Ecke, das muss ich mir auf der Karte mal angucken.
Genau, also du müsstest ungefähr 75 Kilometer östlich von Köln den Finger bewegen.
Okay, das ist doch schon ein Anhaltspunkt. Köln war ich schon, habe ich auch schon gehört. Gut, ich sitze wie immer in Berlin, direkt in der Mitte, im Zentrum der Macht. Und ja, dann lass uns ins Gespräch mal einsteigen. So, ich habe gesagt, du bist Diplompsychologin. Du hast einen sehr interessanten Beruf und vielleicht erzählst du uns erstmal so ein bisschen, wie dein Werdegang war. Also ich habe natürlich, findet man auf deiner Webseite das eine oder andere. Ich habe natürlich da mal geguckt, welche unterschiedlichen Stationen du hast, wie du angestellt warst, nicht angestellt warst, freie Mitarbeiterin, selbstständig, was auch immer. Erzähl mir doch erstmal vielleicht von vorne bis heute, was du tust.
Von ganz früh. Ja, das ist natürlich eine gute Frage, weil wenn ich von vorne anfange, dann bin ich da, was ich heute mache.
Fange an nach der Schule vielleicht, ja.
Nach der Schule.
Also als man ins Berufsleben eingestiegen ist.
Genau. Vielleicht kann man es tatsächlich so erklären, dass ich eigentlich immer genau wusste, was ich machen will und schon zu Schulzeiten. Ich habe irgendwann mal die Psychologie entdeckt. Also eigentlich habe ich Schweigen der Lämmer geguckt und dachte so, wie geil das mit dem Hannibal Lecter. Das will ich auch, nur ohne das mit dem Menschen essen. So bin ich auf die Psychologie gekommen in der Schulzeit und dann auch schon in der Schulzeit bin ich irgendwie auf das Thema Werbung gestoßen. Das heißt, ich wusste irgendwie schon während der Schulzeit, ich will unbedingt Psychologie studieren und ich will unbedingt in die Werbung. Und dieses Ziel habe ich auch sehr stringent verfolgt. Also ich habe dann Psychologie studiert in Köln und habe Schwerpunkt Medien- und Kommunikationspsychologie gemacht, die alle Seminare, alles mit Werbung und Kommunikation belegt, habe Praktikum in der Werbeagentur gemacht und also super stringent das alles getan und war dann 2006 fertig auf dem Höhepunkt der Arbeitslosigkeit in Deutschland und der Generation Praktikum und dachte, ja schön. Toll, dass du das alles so stringent gemacht hast und in Regelstudienzeit und alles abgehakt, was man machen muss. und war dann trotzdem arbeitslos, weil ich mich damals verweigert habe, da umsonst jetzt irgendwie da ein Jahr ein Praktikum zu machen.
Aha.
Und bin dann so ein bisschen dann durch Zufall, irgendwann nimmt man ja auch dann, irgendwas muss ich ja tun, bin dann in der Marktforschung gelandet, was jetzt für Psychologen ja auch nicht unüblich ist, und zwar aber im Mystery Shopping. Das ist quasi Dienstleistung Marktforschung. Das heißt, du testest nicht Produkte, sondern Dienstleistungen. Du schickst Leute zu, ja, keine Ahnung, wir haben die in Banken geschickt, in Schuhhäuser, Friseure, Callcenter-Anrufe. Und dann mussten die halt den Service bewerten, ne? Also wie bin ich behandelt worden, wie war die Beratung, war auch alles sauber, wie war das Schaufenster, so. Alles, was so mit Dienstleistung zu tun hat. Übrigens eine gute Vorbereitung für die Selbstständigkeit. Als Psychologe im Prinzip wirst du ausgebildet im Studium zur Erforschung von Geist und Denken und allem, was dazugehört. Also du wirst ja als, ne, es ist ja Sozialforschung, die du quasi betreibst im Studium. Und wenn du jetzt nicht sagst, ich bleib an der Uni in der Forschung, dann ist Marktforschung natürlich das, sage ich mal, äquivalent in der Unternehmenswelt. Ja, weil du ja im Prinzip beforscht, welche Einstellung Menschen zu Produkten haben, ne? Zu irgendwas.
Oh, okay, ja, klar.
Und genau, deswegen sind in der Marktforschung sehr, sehr viele Psychologen. Genau, diese Dienstleistungsmarktforschung, also das Mystery Shopping, ist jetzt ein sehr spezieller Bereich davon. Und da bin ich einfach durch Zufall reingekommen damals und habe aber natürlich trotzdem noch gedacht, ich wollte aber ja unbedingt in die Werbung. Ne? Das ist ja nicht das, was ich wollte. So. Und habe dann immer noch weiter versucht, da irgendwie so einen Einstiegsjob zu finden, was, wie gesagt, in den Zeiten damals nicht so einfach war. Und bin dann in der TV-Mediaplanung gelandet. Also das ist quasi die Werbezeiten verkaufen und Werbestrategien quasi, also die Planung machen, ne? Also welche Kunden kommen zu welchem Sender. Ich war spezialisiert dann im Bereich TV-Werbung und dann dachte ich, ach, mega, ne? Es ist Werbung, was du wolltest. Es ist zwar nicht Werbeagentur, also nicht strategische Planung, was mein Traum war, aber es ist ja immer noch, hat was mit Werbung zu tun und Fernsehen finde ich so auch noch das spannendste Medium. Das läuft. Und ich habe da angefangen und wusste schon nach 2 Wochen, das ist hier überhaupt nicht mein Job. Ja, es hat gar nichts mit Psychologie zu tun. Das hat einfach nur ganz viel mit Geldern, mit Budgets zu tun und mit irgendwie, Rabatten. Welcher Sender gibt den höchsten Rabatt? Der kriegt die meiste Werbezeit und war ganz schnell frustriert. Und das hat mir so ein bisschen damals so den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich dachte, boah, ne, schon zu Schulzeiten, du wusstest genau, wo du hin willst und hast jetzt all die Jahre da super stringent drauf hingearbeitet und kaum jemand war so zielorientiert und so geplant und jetzt bist du da und findest es kacke. Da war ich so ein bisschen ratlos und entsetzt und dachte so irgendwie, ja, was jetzt tun? Ja, und irgendwie war das so ein bisschen so, dass ich dann dachte so, willst du dich jetzt immer weiter, ne? Du wolltest eigentlich Werbeagentur, das ist ja jetzt nochmal, ne, ist ein bisschen was anderes, willst dich da weiter bewerben, aber irgendwie habe ich gemerkt so, ich weiß nicht, dann wieder irgendwo einen Vertrag unterschreiben und wieder irgendwo angestellt sein und dann ist es das wieder nicht, also ich fand's, ne, ich bin auch jemand, wenn ich so einen Vertrag unterschreibe, dann eigentlich nicht, um dann nach 3 Monaten wieder zu gehen, sondern
okay, ja.
Und dann habe ich gedacht so, oh, willst du das alles wieder tun? Und da bin ich dann das erste Mal wirklich mit dem Thema Selbstständigkeit in Berührung gekommen. Also es war bis zu dem Moment nie auf meiner Agenda. Also meiner Familie ist niemand selbstständig, in meinem Bekanntenkreis jetzt nicht zu dem Zeitpunkt. Also das war, ich hatte überhaupt keine Ahnung von, also Selbstständigkeit, wenn man so will.
Ja.
Es war eher so diese Verzweiflung, ich will nicht wieder irgendwo so einen Vertrag unterschreiben.
So, was heißt denn Verbindung gekommen?
Was meinst du mit?
Naja, du hast gesagt, da bist du das erste Mal mit Selbstständigkeit in Verbindung gekommen.
Da habe ich mir das erste Mal Gedanken über das Thema Selbstständigkeit gemacht. Also ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal genau, wie ich drauf gekommen bin, aber es war jetzt nicht so, dass ich das jahrelang im Kopf hatte, sondern quasi in dem Moment, wo ich gemerkt habe, so, ich bin eigentlich so an meinem Ziel angekommen und doch nicht angekommen, dachte ich so, was ist eine Alternative? Und ja, aus irgendeinem Grund bin ich, also wie genau, weiß ich nicht mehr, kam dann das Thema Selbstständigkeit auf. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, wenn ich jetzt schon irgendwie dann was machen kann, also quasi frei bin in der Gestaltung, dann überlege ich mir doch, dass ich mir wirklich das mache, was ich so richtig und gut finde. Und du hast gesagt, so, dein Beruf ist so unüblich. Ja, der ist vielleicht deswegen so unüblich, weil den macht außer mir niemand, weil den habe ich mir dann quasi damals ausgedacht. Also, okay. Und bis heute macht ihn auch kein anderer in Deutschland, deswegen bin ich da meinen Beruf gleich ein. Ich habe mir halt damals überlegt, dass ich ja immer noch Psychologie, also sowieso, ja, mein Steckenpferd ist und immer noch Werbung spannend finde und Kommunikation. Und ich habe damals schon, also mit meinem ersten Job, habe ich halt Geld gespendet, weil, ja, ich fand halt, jetzt verdiene ich Geld, also muss ich auch Geld spenden. Und habe dann einfach für eine Organisation gespendet und habe dann gemerkt, dann schicken die mir ja Briefe. Und hast du gemerkt, diese Briefe machen was mit mir, weil ich habe nämlich dann, weil ich manchmal die Briefe gut fand, einfach wieder Geld überwiesen und hatte dann so die Erkenntnis, Moment, das ist ja auch Werbung. Ja? Auch dort in diesem Bereich werben die um Gelder. Ja? Man hat halt keine Produkte in dem Sinne, aber es hat halt eben auch ganz viel ja mit Kommunikation zu tun und mit Werbung. Und so habe ich ja das Fundraising, also das professionelle Spendensammeln entdeckt. Also das heißt, die Selbstständigkeit war für mich total neu und diese Branche Fundraising war total neu. Aber ich fand die Verbindung halt super, weil ich dachte, ich kann genau das machen, was ich will. Ich kann Werbung machen und Kommunikation machen und aber mit einem viel psychologischerem Anspruch. Also es ist ja viel spannender aus psychologischer Sicht, ein immaterielles Gut zu verkaufen und zu bewerben, als ein materielles. Also ne, wenn du einen Turnschuh bewirbst, dann, lieber Lars, gehst du los, kaufst den Turnschuh und kannst immer noch entscheiden, gefällt mir dieser Turnschuh oder nicht, war der jetzt dein Geld wert? Ja. Wenn du aber spendest, kriegst du nie die im Prinzip Leistung, die du mit der Spende, ich sag mal in Anführungsstrichen, erkauft hast, kriegst du die ja nie nach Hause. Ja? Alles, was du kriegst, ist Kommunikation. Das heißt, die Organisationen müssen dir irgendwie ja ein gutes Gefühl für deine Spende geben. Und sie müssen dir irgendwie rein über Kommunikation vermitteln, dass das Geld, was du jetzt überwiesen hast, auch wirklich ne, angekommen ist. Also, dass damit eine Leistung, spreche jetzt mal so ein bisschen in dem Unternehmersprech, eine Leistung verbunden ist.
Ich erwarte ja, wenn ich spende, dass mit dem Geld was Sinnvolles gemacht wird. Und im besten Fall kriege ich noch eine Spendenquittung. Ich habe gerade gestern eine geschickt gekriegt vom UN-Hilfswerk. Und ja, da steht dann auch so ein bisschen was drin. Aber und dann gibt es ja diese Berichte. Okay, also, aber das ist ja was sehr Untypisches. Wie muss man sich denn deine Tätigkeit jetzt vorstellen und wie nennst du dich denn jetzt überhaupt? Was steht auf deiner Visitenkarte?
Auf meiner Visitenkarte? Gut frei. Ich glaube, da steht immer noch schnöde Kommunikationspsychologin drauf. Also im Prinzip ist mein Ziel, den Leuten, den Organisationen so ein bisschen näher zu bringen, wie Menschen eigentlich ticken, also das Psychologische. Ja, also warum spenden die, was spricht die an, und natürlich auch, wie funktioniert Kommunikation. Ne? Gerade im Spendenbereich ist es ja so, dass Emotionen ganz wichtig sind. Ja? Wie gesagt, du kriegst ja kein Produkt, ne? So, läuft viel über Emotionen ab. Und denen zu erklären, was machen Emotionen mit uns? Also es ist etwas anderes, ob du Mitleid hast oder mit Freude. Aus spendenpsychologischer Sicht. Ja, also wenn du Mitleid hast, also wenn eine Kommunikation dir ja dich dazu bringt, dass du denkst, oh, das ist alles ganz furchtbar, das finde ich ganz schlimm, ne? So, da ist jetzt irgendeine Katastrophe passiert, wir hatten das Erdbeben zuletzt, dann möchtest du dieses Mitleid loswerden und du spendest. Also du spendest eine Möglichkeit, diese negative Emotion loszuwerden. Und dann
heißt das, ich kaufe mich frei?
Ja. Ich sage auch immer so, sowas wie Ablasshandel früher. Genau, so kann man das nennen. Genau, aber faktisch ist es so, und psychologisch bist du halt dann so auf so einer Nullstellung. Wenn du aber zum Beispiel siehst, keine Ahnung, was mit Geld bewirkt wird, ne, so was die Menschen, wollen wir mal die Klassikerbeispiele, ja, die haben ihren Brunnen und das Wasser sprudelt, ja. Das heißt, dann habe ich eine positive Emotion. Ich freue mich, ich bin vielleicht stolz, ne, was meine Spende gebracht hat. Das hat halt belohnenden Charakter. Ja, also es ist eine ganz andere psychologische Wirksamkeit. Das ist eigentlich das Langfristigere. Ja, also eine belohnende Emotion wirkt langfristiger. Aber so rein spendentechnisch sieht man, dass man mit den negativen Emotionen schneller Spenden auslöst. Ja, und solche Sachen versuche ich halt meinen Kunden halt dann so klar zu machen, zu erklären, was bedeutet das, wenn ihr ja negative Emotionen bewirkt in eurer Kommunikation oder wenn ihr positive Emotionen bewirkt. Ja, also was hat das für Konsequenzen, ne, bei den Menschen? Also das ist so ein Teil meiner Beratungsarbeit, also darüber aufzuklären oder über so Sachen wie Vertrauen ist ja das ganz Wichtiges, auch natürlich bei Profitunternehmen, aber im Non-Profit-Bereich ja noch viel wichtiger. Was ist das psychologisch? Ne? Was sind das für Bausteine, für Mechanismen? Ne? Wie kriege ich das aufgebaut? Also das heißt, so ganz viele Themenfelder der Psychologie und der Kommunikation einfach auf diesen gemeinnützigen Bereich, auf dieses spezielle Thema der, der Spendenkommunikation angewendet.
Ja. Heißt das, wenn ich das richtig verstehe, du gibst sozusagen auch Empfehlungen, wie man, ich sag's jetzt mal so einen Brief formuliert, wie eine Kampagne gestaltet sein muss. Also was muss ich tun, um jemanden zu erreichen, egal auf welche Art, ob jetzt in der positiven Schiene oder in der negativen Schiene, also in der Mitleidsschiene, sage ich mal. Das ist deine Aufgabe. Da gehst du als ein Unternehmen und erzählst denen, nicht respektiere ich, meine, erzählst denen, wie könnt ihr das so formulieren, dass ihr an Geld kommt.
Genau. Vereinfacht ausgedrückt ist es so, es geht ganz viel wirklich um die Briefe. Tatsächlich mache ich auch ganz viel Analysen, aber dann eben aus dieser psychologischen Weise raus, so, ne, ist der Brief so, welche Emotionen hat der, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll, wollt ihr das machen? Ganz klar, ne, passt der Aufbau von so einem Brief? Also oftmals sind die Briefe zu infolastig, ja, also bringen wir mehr Emotionalität rein. Also passt die Sprache, also das ist dann ganz konkret an Beispielen, an Briefen, genau. Was mir aber immer wichtig ist bei der Sache, ist, mein Ziel ist nicht, und das sind auch Kunden, wo ich das ausschließen würde, zu sagen, so, wir machen das hier so, dass wir den größtmöglichst Geld da rauskriegen, ja, weil dann mache ich die Mitleidschiene, ja, dann sage ich so, wir machen Mitleid, dann legen wir noch irgendwie eine CD und eine Postkarte dabei, funktioniert auch immer, auch da erkläre ich immer ganz viel, warum das nicht so klug ist, das zu tun, ja. Also ich kann natürlich als Psychologin ganz viel machen, um ganz viel Geld aus den Leuten rauszuziehen. Und genau das ist natürlich nicht mein Anspruch. Für mich war von Anfang an wichtig, den Leuten zu erklären, pass mal auf der anderen Seite sitzen auch Menschen und die wollen Gutes tun. Und was ich will, ist, dass beide Seiten was davon haben. Ich möchte, dass ihr versteht, wie die Menschen eure Kommunikation wahrnehmen, aber gleichzeitig respektvoll bleibt. Also die nicht irgendwie melkt. Das ist, ne, das wäre für mich dann ausgeschlossen. Sondern guckt, dass die Leute wirklich auch dann begeistert sind und gerne bei euch spenden. Also für mich war von Anfang Spenderbindung auch immer eher mein Kernthema. Also ne, Leute, die bei der Organisation bleiben. Genau wie Stammkunden sind besser als Neukunden langfristig. Also das ist für mich halt dann viel, viel wichtiger. Und für mich einfach so ein bisschen die Perspektive zu wechseln.
Ja. Ja. So, da du das ja jetzt schon, wenn man deine Vita sich anguckt, über 10 Jahre machst, 12 Jahre jetzt, glaube ich, so um den Dreh, ja, dann hast du ja irgendwann vorhin gesagt, du hast die Entscheidung getroffen, dich also mit der Selbstständigkeit zu beschäftigen und das zu tun, was du gerne machst und bist in dieses Thema eingestiegen. Wie bist du denn an deine ersten Kunden und Kundinnen gekommen? Sind die zu dir gekommen? War das dein Netzwerk? War das Zufall? Hast du Werbung gemacht? Keine Ahnung. Was tut man da? Weil das ist ja auch schon ein sehr spezielles Umfeld.
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das jemanden grundsätzlich, also das Umfeld würde ich empfehlen, das ist ein ganz wunderbares Umfeld, also ich mag die Branche. Wir haben uns alle lieb, das ist ganz wunderbar, also ne, wenn man mit Menschen arbeitet, die viel Gutes tun, dann sind sie auch mit mir sehr respektvoll, also ich erlebe selten Zeitdruck, ich erlebe immer ganz viel Verständnis und ganz viel Wertschätzung, also es ist ein ganz tolles Umfeld, mit allen Nachteilen, die die Branche aber auch hat. Ja, also sie ist viel langsamer als zum Beispiel eine Profit-Welt. Wir schreiben noch Briefe, ne? Ja. Also wir sind immer so der Innovation so 20 Jahre hinterher. Aber, also genau, es ist ein ganz schönes Umfeld. Aber, und ja, ich weiß auch nicht, ob ich das jemandem empfehlen würde, wie ich ja sagte, ich hatte keine Ahnung, außer dass ich selber mal gespendet habe und da Briefe bekommen, hatte ich keine Ahnung davon und kannte da niemanden, ja? Mich in das Thema reinzuarbeiten ging relativ schnell. Ich bin im ersten Jahr einfach auf jeden Kongress und jede Veranstaltung gelaufen, habe mich selber in die Vorträge reingesetzt, habe zugehört, was stellen die Leute da vor Fragen, was erzählen die in den Vorträgen und habe quasi, also das erste Jahr ganz viel mitgelernt. Was aber wirklich schwierig ist, wenn man überhaupt nie da drin gearbeitet hat und kein Netzwerk hat, an Kunden, ne, zu kommen. Das war echt, das hat lange gedauert.
Das war praktisch wirklich Kaltakquise dann,
ja? Ja. Das ist wirklich Kaltakquise. Meine erste Kaltakquise, im Nachhinein kann ich so ein bisschen drüber lachen, weil es eigentlich sehr branchenaffin ist. Ich habe Briefe geschrieben.
An die entsprechenden Unternehmen.
Genau, Organisation, ne? Also wie gesagt, ich bin ja rein gemeinnützige, spendenfinanzierte Organisation. Ich habe die gegoogelt. Das ist halt das Gute, dass die recht transparent sind und immer mit Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern auf der Webseite, ne, dass man wirklich die Leute auch gut googeln kann. Und dann habe ich wirklich Brief geschrieben, ausgedruckt und per Post hingeschickt und habe tatsächlich am Anfang einfach ein Seminar beworben. Und es haben sich Leute angemeldet. Und diesen Leuten werde ich für ewig dankbar sein. Es waren irgendwie 4 Leute, die sich angemeldet haben. Und das fand ich total irre, weil ich dachte so, ne, ich komme da aus dem Nix, schicke so einen Brief und habe es tatsächlich geschafft, ja, dass 4 Leute Geld ausgeben und ohne mich zu kennen. Und wie du das sagst, ich habe Jahre gebraucht, den Leuten zu erklären, was ich mache, auch in der Branche. Die fanden das spannend, aber bis ich auch verstanden habe, wie kriege ich das in ein Produkt, das hat ewig gedauert. Aber da die 4, die sich aufgrund dieses Briefes angemeldet haben, sind bis heute meine Heldinnen. Es waren, glaube ich, auch nur Frauen. Weil das hat mir so den Mut gegeben, das kann hier funktionieren.
Das war dann vermutlich dann live, wie du das gegeben hast, weil 2010, 2011 oder so war ja mit
Ich habe Raum gemietet und da sind die dann hingekommen. Und ja, ich glaube, das war aber auch mein einziger Auftrag in dem Jahr. Also, es gehört auch zur Wahrheit. Aber das war tatsächlich, hat mir ganz viel Mut gegeben, dass das halt dann jemand gemacht hat, ne, so zu diesem Seminar zu kommen.
Ja, bewundert, wer den Mut überhaupt zu haben, das zu tun, ja, also so ins Kalte zu springen, ne?
Ja, manchmal macht man, glaube ich, Dinge, ohne so richtig drüber nachzudenken, wie sehr schief gehen kann. Man redet sich ein, das wird schon irgendwie gut gehen.
Okay, und dann entwickelte sich das dann praktisch so. Das war dann so die Initialzündung, ja?
Ja, also das muss man wirklich sagen, das hat wirklich lange gedauert. Also ich war viel in dieser Branche drin, ich habe mich da viel bewegt. Ich habe zum Beispiel auch schon in dem ersten Jahr irgendeinen Fachartikel geschrieben. Ich habe dann einfach das Fachmagazin angesprochen. Ich will was über Psychologie schreiben. Da auch klingt spannend, mach mal. Ohne jemals irgendwas in dem Bereich gemacht zu haben, ja, muss man ja ganz ehrlich sein. Ich habe auch, glaube ich, schon im ersten oder spätestens im zweiten Jahr habe ich den ersten Vortrag irgendwo gehalten. Ja, bin da hingelaufen, habe mich auf die Bühne gestellt und habe einen Vortrag dazu gehalten, ohne jemals ein Projekt gemacht zu haben. Also es war immer sehr theoretisch, was ich da erzählt habe. Ich habe weder in der Organisation gearbeitet, noch hatte ich wirklich ernsthafte Kundenprojekte, habe aber einfach immer schön erzählt und hatte, glaube ich, den Vorteil, dass das eine Branche ist, die sehr offen für das Thema Psychologie ist. Also die sind halt völlig auf dieses Thema abgefahren. Aber es hat halt eben ganz lange gedauert, bis ich verstanden habe oder wirklich denen selber erklären können konnte, was ich mache, ne, was jetzt das Produkt ist. Also das hat wirklich gedauert und ich habe halt die ersten Jahre immer noch andere Jobs, ne, für meine alten Arbeitgeber gearbeitet, immer noch andere Jobs. Ich habe dann auch nochmal so eine halbe Festanstellung nebenbei gehabt, weil ich gemerkt habe, das dauert hier ewig, bis ich hier Fuß fasse. Ja, und bis die mir auch so weit vertrauen, am Ende werde ich auch Spendengelder bezahlt. Ne? Also das heißt, die müssen auch immer ein gewisses Vertrauen haben, zu sagen, ne, wir geben jetzt Spendengelder dafür aus. Ja. Und
das heißt, eine gewisse Kaltblütigkeit, Standhaftigkeit, Mut, auch eine echte Unerschrockenheit. Hattest du Angst davor zu scheitern?
Angst, weiß nicht, Angst ist so ein großes Wort. Also ich habe, natürlich denkt man, ne, man weiß ja, man kennt ja die Statistiken und man weiß, wie viele Selbstständigkeiten die ersten Jahre nicht überleben. Und ich habe es ja auch von anderen erlebt. Ne? In dem Moment, wo man selber sich selbstständig macht, lernt man ganz viel ja anders in irgendwelchen Gründungsseminaren etc. kennen und man sieht, wie viele nicht durchhalten. Also so gesehen hat das ja mitgeschwungen. Und natürlich, die ersten Jahre, das war alles überhaupt nicht lustig. Und, ne, und dann noch hier die halbe Festanstellung und da sich durchkämpfen, das ist mitgeschwungen. Aber ich wollte es so unbedingt. Ich glaube, das war der Punkt. Ich wollte auf keinen Fall, also auch diese halbe Festanstellung hat mir gezeigt, das will ich auf keinen Fall Vollzeit mehr machen. Ich will nicht mehr angestellt sein. Ich will das auf keinen Fall. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss das irgendwie ja alles durchhalten und durchbeißen und machen und weiterlaufen und genau, ich will nicht zurück.
Aber ist dann so, dass sozusagen dieser unbedingte Wille dich getragen hat, weil ich meine, man muss ja irgendwo sich auch immer wieder motivieren, wenn eben ein Auftrag nicht kommt oder wenn das Geld ihm wirklich nicht gereicht hat. Das heißt also, alleine dein starker Wille hat dich vorangetrieben. Haben dich Leute unterstützt dabei? Aus deinem Freundeskreis, Familienkreis, Kollegen, keine Ahnung, Netzwerk? Die gesagt haben, mach weiter. Oder auch die gesagt haben, mach nicht weiter.
Na, ich glaube, mach nicht weiter, hat, glaube ich, keiner gesagt. Also, das war jetzt für mich auch keine Option.
Ja.
Also, auf der einen Seite, ja, emotional natürlich auch so, im Freundeskreis natürlich auch getragen. Ich glaube, was mir aber wirklich geholfen hat, war einfach so der Kontakt zu anderen Selbstständigen, die ich ja eigentlich so in meinem privaten Umfeld sonst nicht hatte. Also das hat mir, glaube ich, wirklich auch geholfen zu merken, am Ende straucheln alle über dieselben Sachen. Also alle hadern mit denselben Dingen und alle müssen denselben Weg irgendwo finden. Ne? Mal klappt bei dem einen das besser, mal bei dem anderen das. Aber eigentlich, ne, so genau, wie komme ich an den ersten Kunden? Wie mache ich dieses? Wie mache ich jenes? Wie ist es, wenn es die Flaute ist? Und wie finde ich mein Produkt? Ja, das hat, glaube ich, geholfen zu merken, da ist niemand, bei dem das vom ersten Tag an läuft. Das war, glaube ich, für mich total hilfreich. Man ist ja manchmal hat man ja, dass man Leute trifft und sagt, ach, bei uns läuft's immer alles. Ach, wir können uns gerade vor Aufträgen nicht retten. Und das fand ich ehrlich gesagt immer sehr wenig hilfreich. Ich fand die hilfreich, die gesagt haben, ey, ich sitze hier auch seit 3 Wochen rum und weiß nicht, niemand hat angerufen. Ich find's gerade scheiße. Das ist deutlich hilfreicher und da denke ich, manchmal sollten alle ein bisschen ehrlicher zueinander sein, dass es halt dauert.
Hat sich denn dein Geschäft oder dein Arbeiten jetzt in den über 10 Jahren, wo du das machst, verändert?
Ja, total. Also inhaltlich vielleicht gar nicht so sehr, weil es sind immer noch dieselben Themen. Also was noch dazugekommen ist, noch, ich mache halt auch, ne, Marktforschung, Spenderbefragung, was ich total gerne mache, was aber ganz lange gedauert hat, das wirklich da auch noch so ein bisschen zu implementieren in der Branche. Aber so diesen Beratungsteil, ich erzähle fast noch dieselben Inhalte wie vor 12 Jahren ganz oft, weil ich einfach merke, es gibt noch so viele, die es nicht gehört haben. Es gibt noch so viele, die wieder neu mit irgendwas anfangen. Das hat sich gar nicht so geändert, aber es hat sich natürlich das Arbeiten geändert, weil ich mir viel selbstbewusster, also es klingt jetzt gerade so super, ja, ich habe mich auf die Bühne gestanden und einfach was erzählt, aber natürlich dachte ich, um Gottes Willen, ja, ich stehe da auf der Bühne und habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, hoffentlich geht das gut. Ja, es klingt jetzt selbstsicherer, als es damals war. Das Schöne ist, dass man natürlich im Laufe der Jahre irgendwann so viele Kunden und Projekte hat, also das gibt einem natürlich ganz viel Selbstsicherheit, dass man dann irgendwann auch sagt, ja, jetzt kann ich auch aus der Praxis erzählen und auch der Punkt, ich glaube, den hast du auch immer mal wieder im Podcast so, dass man irgendwann Projekte auch einfach ablehnen kann. Das ist auch wunderbar, dass man im Laufe der Zeit irgendwann merkt, so das will ich und das kann ich und den Rest muss ich nicht mehr machen, ja, während man am Anfang, ne?
Ja, auch das, also den Mut zu haben, zu sagen, ich verzichte auf das Geld, weil es halt innerlich einfach nicht funktioniert, ne? Weil es nicht mit deiner Überzeugung, mit deinen Wertvorstellungen, vielleicht auch von der Chemie. Ich meine, du als Psychologin kriegst das ja vielleicht noch viel eher mit, wenn diese Chemie zwischen Personen nicht funktioniert, ne?
Ja.
Das hast du ja auch. Was hat Corona, war Corona für dich ein großer Einbruch?
Nee, eigentlich eher im Gegenteil. Also es gab natürlich dann da irgendwie im März, April, wo so ein Stillstand war und alle so ein bisschen in Schock starren.
Ja,
über
fast allen, ne? Ja.
Aber vom Grundsatz her muss ich sagen, ich habe schon immer von zu Hause aus gearbeitet. Also das hat bei mir jetzt gar nichts geändert. Und meine Kunden, da musste ja keiner aufhören zu arbeiten, ne? Also die sind halt alle ins Homeoffice gewechselt. Aber ich war ja überhaupt nicht von irgendwelchen Schließungen oder irgendwas betroffen. Weder ich noch die Organisation. Im Gegenteil. Die haben ja sehr viel Spenden dann auch durch Corona eingeworben und die sind ja auch verpflichtet, die dann wieder auszugeben. Die dürfen ja nicht so viel Rücklagen bilden und ich habe eher noch davon profitiert, weil plötzlich auf einmal Gelder frei wurden für Dinge, die sie dann auch an anderen Stellen, ne, so Veranstaltungen, die sie geplant haben und die sie nicht machen konnten und dann war plötzlich Geld für die psychologische Beratung da, die schon oft eher so on top ist, ne, so und die oder für eine Spenderbefragung. Also ich habe noch eher dadurch tatsächlich profitiert.
Das scheint mir aber so, du hast eine super, super gute Nische gefunden. Einmal, wo du dich genau wiederfindest, wo du das einbringen kannst, was du wirklich kannst, was du wirklich gerne machst. Warum hast du eine Idee, warum das jetzt sozusagen kein, also wahrscheinlich gibt es ein bisschen Wettbewerb, aber warum gibt es so wenig Wettbewerb in dem, was du tust?
Das ist, glaube ich, einfach zu unbekannt. Also ich glaube, ganz generell so dieses Thema Fundraising läuft so unterm Radar. Ich glaube, ganz wenig merkt das halt seit 12 Jahren, ne? Egal mit wem ich rede, dass die Leute sich eigentlich keine Gedanken darum machen, ne? Wie eigentlich die Organisation zu Geld kommt. Und dann, ja stimmt, das sind die Briefe, die kriegt meine Oma.
Du, ich kriege auch solche Briefe und dann mal, was schreiben die da? Und man ist immer so ein bisschen, also man nimmt so einen Brief mit deinem Wissen, also mir geht das zumindest so subjektiv, mit so einem Wissen Antipathie. Also das ist so, mit einer Vorsicht macht man sowas.
Auch bei denen, wo du selber spendest?
Nee, Dann nicht. Aber wenn jetzt irgendwas Neues kommt und dann gibt es ja mal wieder die, wo so Aufkleber drin sind und was weiß ich alles, was man so kriegt. Aber das ist schon ein sehr spezielles Feld, in dem du da unterwegs
genau.
bist.
Genau. Ne? Also an den Aufklebern arbeite ich, Lars, die da rauszukriegen.
Jetzt kein Beispiel.
Ja. Nee, das ist ja das, was ich psychologisch nicht so sinnvoll halte. Ja. Ja, also ich zum Beispiel, meine Leidenschaft sind die Dankbriefe. Also ich bin seit 12 Jahren dabei, Dankbriefe auch, ne? So ist eher mein Punkt. Halt eben den Leuten das Gute zu geben in der Kommunikation, weil am Ende, ne, es ist Werbung, es hat die Berechtigung und das ist ja für beide Seiten schön, wenn du eine Organisation hast und kannst mit einer Spende ja auch tolle Sachen einfach, ne? Die machen tolle Projekte und du kannst daran ja teilhaben. Dann sollte die Kommunikation das auch tun. Und ja. Werbung in dem Bereich ist sinnvoll und nichts Böses und Anrüchiges, aber es ist es noch so ein bisschen, ne? Und Spenden und wir reden nicht drüber, ein Tabuthema Geld etc. Also das ist, glaube ich, dass halt ganz generell wenig Leute das Fundraising auf dem Schirm haben, was schade ist, weil die suchen händeringend. Ich meine, alle suchen, ne? Aber auch da die Organisation, die suchen so händeringend Leute, die auch da in den Organisationen machen, also Fundraising betreiben. Ja, und dann... Ich glaube, so im Psychologiebereich, wer kommt auf die Idee? Das ist einfach, ich habe mir da die super, super Nische ausgesucht. Ja. Mit allen Vor- und Nachteilen, die so eine Nische hat.
Hast du denn auch mit den Menschen zu tun, die jetzt an Bahnhöfen auf der Straße stehen mit dem Schirm, alle unterschiedlichen Organisationen und dich dann ansprechen und dich als Spender oder Spenderin bekommen? Ist das auch deine Klientel?
Na, das ist von den Organisationen quasi ein Fundraising-Instrument, ne? Also die sagen, wir schreiben zum Beispiel Briefe oder wir machen Online-Fundraising und dann gibt es ja noch Erbschafts-Fundraising, auch sehr beliebt, ja, du kannst denen ja auch was vererben. Und es gibt halt das Face-to-Face-Straßen-Fundraising. Das ist halt quasi, ne, eine Organisation macht nicht nur eins davon, die machen im Prinzip verschiedene. Ja. Und tatsächlich ist das so ein Bereich, mit dem ich gar nichts zu tun habe tatsächlich. Ne? Das sind dann nochmal eigene Agenturen, die halt dann da auf der Straße stehen. Ich glaube, es gibt ganz wenig Organisationen, die da auch eigene Leute haben. Meistens sind es dann Fundraising-Agenturen. Und das ist tatsächlich ein Bereich, mit dem ich eigentlich gar nichts zu tun habe.
Ja. Ich will mal eine weitere Frage stellen. Was müsste denn passieren, Daniel, dass du dich wieder fest anstellen lässt?
Plötzliche, unerwartete, dauerhafte Erfolglosigkeit. Aber die halte ich mittlerweile dann doch für unwahrscheinlich. Also du wissen wir alle, ne? Die Flauten gehen auch nach 12 Jahren hat man immer mal so Phasen, wo man denkt, so krass, hat schon 3 Wochen keiner mehr angerufen. Aber dann weiß man auch, dann ruft halt wieder jemand an. Aber genau, so, ich glaube, so wie in den ersten Jahren, wo man denkt, boah, hier geht so gar nichts vorwärts, dass die Hürde habe ich überwunden und die Zeiten sind vorbei und deswegen.
Was sind denn deine Pläne für die Zukunft? Wo geht denn die Reise hin? Also du bist Solo-Selbstständige, ja? Oder hast du Mitarbeiter, Mitarbeiterin? Mm-mm. Okay. Was sind die Pläne für die Zukunft? Also ich meine, lass uns mal 5 Jahre, 7 Jahre vorausschauen. Was ist denn dann?
Ach, idealerweise läuft es so wie jetzt. Ich bin eigentlich gerade echt super zufrieden, so wie das ist. Und genau so, so könnte es auch einfach so weitergehen. Also ich bin eigentlich da angekommen, wo ich hin wollte.
Gibst du dein Wissen an andere Selbstständige weiter? Also ich meine, klar, du bist auch bei uns im Verband aktiv, auch als Moderatorin, Co-Moderatorin. Gibst du das, was du erfährst, was du in diesen 10 Jahren oder mehr als 10 Jahren ja jetzt auch gelernt hast an Höhen, an Tiefen, an Wertschätzung oder auch Nicht-Wertschätzung, also sind ja überall Menschen, da passiert das halt alles. Gibst du das in irgendeiner Art weiter? Ist das etwas, wo du sagst, da können andere davon auch partizipieren? Oder ist das so speziell, dass das wirklich gar nicht geht?
Ich glaube, alles, was die Themen Selbstständigkeit angeht, geht es mir exakt so wie allen anderen auch. Also ich glaube, da gibt es wirklich wenig Unterschiede. Ne? Es ist halt eine andere Branche. Es ist halt inhaltlich, machen die Leute andere Sachen. Aber jeder, der auch sonst in der Beratung ist, klar, ich habe keinen Konkurrenzkampf. Ja? Ich bin quasi konkurrenzlos. Das ist das Schöne an der Nische. Auf der anderen Seite muss man dafür den Leuten jahrelang erklären, was man macht, weil ne, da wo Konkurrenz...
Ich hoffe, wir stoßen das jetzt nicht an mit dem Podcast, dass jetzt Tausende auf die Idee kommen, das muss ich auch machen. Aber es ist ja schon sehr speziell.
Ja, aber wobei ich immer sage, Konkurrenz, es gibt ja diesen Spruch, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und ich glaube, das ist es auch so, weil wenn es mehr Konkurrenz gibt, gibt es auch mehr Leute, die akquirieren und den Leuten erklären, hey, ne, da ist was. Klar, für mich habe ich mittlerweile den Vorteil, dass ich so bekannt bin, auch in der Branche, dass wenn jemand was mit Psychologie machen, kommt er nicht an mir vorbei, ne, so. Und wenn du mich, obwohl ich überhaupt kein SEO-Marketing mache, wenn du das googelst, landest du bei mir, ja, ohne dass ich was dafür tun muss, weil
ja,
ich
du dich
halt klar. Nur mich. Also das ist halt der Vorteil, wenn du irgendwann in der Nische angekommen bist, ne, dann ist es natürlich mega, aber es dauert doch einige Jahre. Aber wie gesagt, ich glaube, du hast ja gefragt nach Selbstständigkeit. Also alles, was zu Selbstständigkeit gehört, glaube ich, habe ich genauso mitgemacht. Alle Fragen, die ich mir gestellt habe, alles, wie komme ich zu Preisen, genau, wie verkaufe ich was, wie mache ich Akquise, ne, wie gehe ich mit Flauten um. Auch das Thema Standbein ist, glaube ich, auch nochmal so ein Thema, was bei mir nochmal so eine wichtige Zäsur war. Ich hatte ja gesagt, ich hatte ganz viele Standbeine, was, glaube ich, auch viele kennen. Und ich habe immer irgendwann gemerkt, dass ich nur noch von den Standbeinen gelebt habe. Und meine eigentliche Leidenschaft so mitlief. Und dann habe ich mal gedacht, ja, die trägt sich halt nicht, ne? Die ist nicht gut, die ist nicht dieser gemeinnützige Bereich und die können nicht zahlen, was ich mir jahrelang eingeredet habe. Und das ist alles so nischig und was ich so mache und nur so. Und irgendwann habe ich gedacht, na ja, wenn du 80% deines Umsatzes mit anderen Sachen machst, selbst wenn du darauf nur 60% der Zeit verwendest, du kannst nicht 100% mit deiner Leidenschaft erwirtschaften, wenn du dafür nur einen Teil deiner Zeit verwendest. Und das war, glaube ich, auch nochmal für mich so eine Zäsur. Da habe ich mich dann ziemlich bitter von allen Standbeinen getrennt. Das war nochmal ein ganz bitteres Jahr. Habe mich voll darauf fokussiert und kann jetzt sagen, hey, nee, man kann 100% davon leben, wenn man irgendwann 100% auf die Karte setzt. Und das sind Themen, glaube ich, die alle Selbstständigen betreffen, die jetzt nichts mit meiner nischigen Ausrichtung zu tun haben.
Lass mich mal noch eine Frage stellen zu deiner Zukunft. Jetzt hast du gesagt, du bist genau da gekommen, wo du hin wolltest. Du glaubst, dass du das jetzt noch viele Jahre machst. Trotzdem hat man ja auch immer den Drang, sich zu entwickeln oder vielleicht irgendwas Neues auszuprobieren. Gibt es da irgendwas, auf was du Lust hast, was du vielleicht jetzt noch gar nicht gemacht hast?
Es gibt, glaube ich, eher Dinge, von denen ich gerne mehr machen würde. Also dieser ganze Bereich so Spenderbefragung, der ist so unterentwickelt in der Branche. Tatsächlich noch mehr, also ganz viel, was ich mache, entlehne ich ja der klassischen Psychologie und adaptiere das. Und ich finde, man kann noch viel, viel, viel tiefer da reingehen mit Studien und mit Befragungen, was halt tatsächlich die Leute wollen. Das würde ich gerne noch mehr machen. Das würde ich gerne noch mehr in der Branche sehen. Da hätte ich noch mehr, ja, Spaß dran, ne? So, das ist aber jetzt eher so ein ähnliches Ding.
Was hält denn dich davon ab, zu wachsen? Was weiß ich, ein, zwei Angestellte zu haben, eine GmbH zu gründen, was auch immer, Beratung, weiß ich nicht.
Die Verantwortung.
Was hält Verantwortung?
Ja. Also ich muss sagen, ne, so, ich glaube, es kennen ja auch ganz viele, Akquise ist jetzt nicht die beliebteste Form der Selbstständigkeit, auch bei mir nicht. Auch wenn ich mittlerweile an dem Punkt bin, wo man ganz viel weiter empfohlen wird und ganz viel auch reinkommt, letztendlich kommt man nie drum rum, es zu tun. Und mir reicht das, ehrlich gesagt, Akquise für mich zu machen. Akquise für 2 oder 3 Leute zu machen, das macht mir Angst.
Ja.
Und so wie ich es natürlich auch selber aus vergangenen Angestelltenverhältnissen kenne, in dem Moment, wo man Angestellte hat und man ist der Kopf des Ganzen, geht man raus aus dem operativen Geschäft. Also ne, man muss halt eben mehr Akquise machen und mehr in das Strategische und immer wieder neue Produkte entwickeln, dass das läuft. Und da habe ich am wenigsten Lust drauf. Ich bin halt total gern operativ. Ich mache total gerne die Projekte selber. Ich liebe den Kontakt zu den Kunden. Ich liebe das Thema. Ich habe bis heute nicht die Langeweile daran verloren. Und deswegen wären da für mich Angestellte keine Option.
Valide Argumente, verstehe ich. Lass uns zum Ende übergehen. Wenn du jetzt ja wirklich so viel Erfahrung hattest, also auch Erfahrungen aus der Anstellung, du kannst das wirklich gut vergleichen, was ist gut, was ist schlecht, was bedeutet soziale Absicherung oder nicht. Wenn du jungen Leuten oder auch älteren Leuten, ist ja egal, weil immer niemand sich selbstständig macht, wenn du den ultimativen Tipp oder das ultimative Learning irgendwo aufschreiben müsstest, notieren müsstest, erzählen müsstest, was wäre das aus deiner Sicht? Gibt es was ganz Wichtiges, wo du sagst, das wäre mir wichtig.
In Bezug auf Selbstständigkeit, meinst du?
Ja. Ja.
Also ich würde sagen, das Wichtigste ist, den eigenen Weg zu finden und sich nicht kirre machen zu lassen von anderen. Mit guten Ratschlägen zum Beispiel. Vielleicht, um das kurz praktisch zu machen, Du hast eben am Anfang gefragt, so ja, und dann können wir am Ende noch deine ganzen Social-Media-Profile verlinken. Ich bin nicht bei Social Media. Ich habe es jetzt 10 Jahre geschafft, keinen Facebook, keinen Instagram, keinen LinkedIn-Account zu haben. Wie gesagt, meine erste Akquise waren Briefe, die ich geschrieben habe. Mein Bestes ist Vorträge und Newsletter, weil damit fühle ich mich wohl. Was nicht heißt, dass man das nicht aus... Ich habe auch ein Xing-Profil aus noch alten Zeiten. Was nicht heißt, dass man nicht mal Dinge ausprobieren soll. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, es ist auch zum Beispiel wichtig, am Anfang jedes Projekt mal anzunehmen, um rauszufinden, was einem liegt oder nicht. Aber wenn einem jemand sagt, du musst Akquise so und so machen, weil ich war damit erfolgreich, dann heißt das noch lange nicht, dass das für andere gilt. Und deswegen würde ich jedem sagen, lass dich nicht kirre machen. Find heraus, muss ausprobieren. Ja, find heraus, was dir liegt und was dir nicht liegt. Und mach das, was dir liegt und nicht das, was dir nicht liegt. Egal, ob dir 100 Leute sagen, dass du das machen musst. Wow. Ja. Gerade als Solo-Selbstständige, wir haben keine 5 Abteilungen. Ja, ich kann nicht alles bedienen. Also mache ich doch dann nur das, was mir wenigstens liegt, wo ich mich Spaß macht oder wo ich mich am wenigsten mit quäle.
Hört sich absolut überzeugend an, Daniel. Ich sage danke. Die Zeit ist schon wieder um. Es ist irre, wie viel Zeit vergeht. Du hast ja angedroht, wir reden 2 Stunden.
Ich könnte das.
Ich weiß gar nicht, ob uns jemand 2 Stunden zuhören wird. Da müsst ihr uns wahrscheinlich auch über allgemeine Themen unterhalten, über Wein, Welt, Politik, keine Ahnung was. Ich sage ganz herzlich danke für deine Offenheit und ich finde es sehr interessant, dass so ein Weg auch so funktionieren kann und dass es auch immer noch die Nischen gibt und dass man sich in so einer Nische auch wirklich wohlfühlen kann. Das finde ich sehr, sehr bewundernswert und ich glaube, das ist auch ein wirklich gutes Beispiel, wie Selbstständigkeit funktionieren kann und welche Vorteile Selbstständigkeit hat, weil du kannst halt die unterschiedlichsten Kunden bedienen, was halt in einem Unternehmen, wenn du irgendeiner gemeinnützigen Organisation angestellt wärst, nicht wäre. Ne? Also die Vielfalt, die scheint ja auch ein echter Treiber bei dir zu sein.
Absolut. So also genau, wie schön zusammengefasst. Das ist für mich, glaube ich, der größte Vorteil der Selbstständigkeit. Ich glaube, man muss ja ehrlich sein, es gibt auch Nachteile, Punkt. Ne? Es ist alles super.
Ja,
aber ich muss ja gucken, ob die Vorteile die Nachteile überwiegen. Und für mich die Tatsache, so ideal perfekt das zu machen, was mir Spaß macht, was meine Leidenschaft ist, so alle Bereiche so verbunden zu haben, das ist halt mega. Ja, es war bestimmt dann auch nicht der einfachste Weg, dahin zu kommen, aber es ist mega und das möchte ich nicht mehr hergeben. Ja.
Daniel, nochmal ganz herzlich danke. Bleibt uns gewogen. Ihr, die uns heute zuhört, bleibt uns bitte gewogen. Wenn euch der Podcast gefällt, schickt uns Kommentare, bewertet uns auf den Portalen. Das hilft uns, unsere Reichweite ja doch auch zu vergrößern, weil wir sind halt mit dem Antritt hier Selbstständigen eine größere Stimme und auch mehr Gestaltung in der Politik, also eine größere Stimme zu geben und mehr Gestaltung in der Politik zu erreichen. Dafür herzlichen Dank, dass du einen Beitrag auch leistet und dass ihr alle, die uns hört und vielleicht uns weiterempfehlt, einen Beitrag dazu leistet. Bleibt alle weiterhin gesund, kommt weiter gut durch die Zeit. Daniel, nochmal danke und dir auch einen schönen Tag und euch allen einen schönen Tag.
Danke. Das war's. Tschüss.
VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.